Heute ist Sonntag, der 26. April 2020. Bedingungen und Kosten der Jüngerschaft, Teil 3. Anhand der Bibelstelle Lukas 14, 26 bis 33. Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen des Herrn und Herrschers Jesus Christus, der das genaue Abbild der Herrlichkeit des allmächtigen Gottes ist, aber auch Abbild seines Wesens bis in jede Einzelheit. Er ist Herr über alles, Sohn Gottes, Herr und Haupt über seine Gemeinden, welche sichtbar, wahrnehmbar und wirksam sein sollen an konkreten Orten in dieser Welt. Er hat alle Befehlsgewalt in der Gemeinde. Er bestimmt alles in der Gemeinde. Sein Name, seine Heiligkeit wohnen in der Gemeinde. Er selber wohnt durch seinen Heiligen Geist in der Gemeinde, die sein Haus ist. Wenn diese Gemeinde den rettenden und ausharrenden Glauben und die Zuversicht der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhält. Hebräer 3,6. Er delegiert von seiner Autorität und setzt Hausverwalter ein in seinem Haus, der Gemeinde. Diese Haushalter sind Knechte und der Herr verlangt von ihnen eine Sache vor allem anderen, dass sie ihm gegenüber, seinen Anordnungen und Befehlen gegenüber treu sind, loyal, dass sie seinem Haus genauso vorstehen, wie er angeordnet hat, dass sie seine Hausordnung ganz genau umsetzen. Dafür werden sie beurteilt werden, und zwar nicht von Menschen, sondern vom Herrn. 1. Korinther 4, 1-5. Familienmitglied im Haus des Herrn, Glied und damit Geschwister in einer Ortsgemeinde des Herrn, kann nur sein, wer durch die enge Pforte eingegangen ist. Diese Pforte ist nicht nur eng, sie ist auch ganz tief. Das heißt, man muss sich tief beugen und sein hoch aufgerichtetes und breitbeiniges Ego zerbrechen und abstreifen lassen. Und man muss auch auf dem schmalen Weg der Nachfolge bereit sein, dieses Ego immer wieder in den Tod zu geben. Dieses Ego ist unverbesserlich. Es hat nur den Tod verdient. Und es will sich immer wieder erheben gegen Gott. Deshalb müssen wir unser Kreuz tragen. Dieses Tötungsinstrument. Nicht wegen der neuen Natur, dem Jesusleben in einem Gotteskind, sondern wegen der alten Sündennatur, dem schrecklichen, hässlichen Ego. Sobald das Ego irgendwie und irgendwo aktiv wird, kommt Sünde heraus. Ich möchte uns den Text noch lesen aus Lukas 14, 26 bis 33. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Ja, deshalb müssen wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Wegen unserem hässlichen Ego. Wegen ihm kann niemand sein Jünger sein, der nicht auch das eigene Kreuz tragen will. Das eigene Kreuz zu verweigern, würde bedeuten, dem Herrn Jesus nachfolgen zu wollen in den Himmel und dabei dem eigenen Ego Raum und Wirkung zu gewähren. Dieses Ego erhebt sich aber sofort und oft sehr subtil gegen das geistliche Leben, gegen geistliche Autorität und damit gegen die Gemeinde und gegen den Herrn Jesus Christus. Ja, dieses Ego ist überaus hässlich. Es hat keinen einzigen guten oder auch nur verbesserungsfähigen Wesenszug. Es besteht aus Stolz, Besserwisserei und Unbelehrbarkeit, aus Täuschung und Heuchelei, aus Empörung und Rebellion gegen die Anordnungen in Gottes Wort, gegen die Autorität seiner Gemeinde und gegen den Herrn der Gemeinde selbst. In Titus 2, 13 bis 14 können wir eine schier unfassbare Tatsache über den Herrn lesen. Er, unser großer Gott und Retter Jesus Christus, hat sich selbst hingegeben für uns, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Gesetzlosigkeit ist nichts anderes als die üblen Sünden unseres hässlichen Egos. Warum musste dieser liebe, gute Hirte, unser Heiland Jesus Christus, derart lange, derart schmerzvoll leiden, derart viel Folter ertragen? Warum ging es nicht etwas kürzer, etwas weniger brutal? Nicht wegen Gott, dem himmlischen Vater, der seinen geliebten Sohn dazu hingegeben hat, sondern wegen der Hässlichkeit der Sünde und des menschlichen Egos. Wie könnte da ein Kind Gottes glauben, es könne sein eigenes Leben behalten bzw. gewähren lassen und sich trotzdem Jünger Jesu nennen? Sein Ego gewähren lassen, also Stolz und Besserwisserei, Täuschung und Heuchelei, Hass und Neid, Bosheit und Schlechtigkeit, Empörung und Rebellion gegen Gott und gegen seine Gemeinde. Für solche Schandflecken, wie wir es sind als natürliche Menschen, hat er sich selbst hingegeben. Wie sollten wir da nicht dieses Ego, unser Selbstleben, verleugnen, verurteilen und ans Kreuz bringen lassen? Welch ein Vorrecht, dass er uns unser Kreuz gibt und tragen lässt, damit unser hässliches Ego den passenden Platz erhält und wir so seine Jünger sein können. Ich wünschte mir, dass es jetzt in allen unseren Herzen rufen würde: Herr Jesus, ich will dein Jünger sein, dein Knecht, dein Nachfolger, was auch immer es mich kosten wird. Ja, es kostet uns unser Leben, unseren Eigenwillen, unser hässliches Ego. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir erhalten. Wir verlieren nichts. Auch junge Menschen nicht, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Wir verlieren nichts, wenn wir auf unsere eigenen Wünsche und Pläne verzichten, auf unser Ego, auf die Lust dieser Welt. Aber wir entgehen der Täuschung, den Ketten der Sünde, dem Gefängnis und der Finsternis unseres Herzens. Mit diesem letzten Teil von Lukas 14 sind wir einmal mehr beim eigentlichen Kern der Jüngerschaftslehre angelangt. Und damit auch beim Kern der echten Gotteskindschaft. Darum geht diese Predigt des Herrn Jesus auch ausdrücklich an das ganze Volk. Jedes echte Gotteskind ist ein Jünger Jesu. Ein Jünger Jesu ist immer wachstumsbedürftig und unvollkommen. Aber er oder sie ist ein Jünger Jesu. Das heißt, ist fähig. Beziehungsweise er oder sie kann sein Jünger sein. In den Versen 26 bis 33 sagt der Herr Jesus dreimal: Der kann nicht mein Jünger sein, ist nicht fähig, mein Jünger zu sein. Und hier sind wir beim alles entscheidenden Punkt der engen Pforte, also der Wiedergeburt und der anschließenden Jüngerschaft, der Nachfolge Jesu Christi angelangt. Es geht um das Verhältnis zwischen Wollen und Können. Wie gelangt ein Mensch vom Wollen zum Können? Der Herr Jesus spricht hier sehr deutlich, aber auch hart zu den Menschen. Aber ich kann euch versichern, es ist seine Gnade und Liebe, dass er so spricht. Es ist der einzige Weg zum Leben. Er sagt ihnen: Wenn ihr dies und dies und dies nicht tut, so könnt ihr nicht meine Jünger sein. So seid ihr nicht fähig dazu. So erlaube ich es euch nicht. Und vergessen wir nicht, nur Jünger Jesu werden vollendet, bewahrt und unsträflich am Ziel in der Herrlichkeit ankommen. Wir leben in der allerletzten Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. In dieser Zeit erreicht die Rebellion einer sogenannten Christenheit gegen die Predigten und Worte des Herrn Jesus ihren Höhepunkt. Seine Gebote und Anordnungen und Bedingungen werden geradezu verhöhnt. Die heutige Christenheit glaubt, man könne Jünger Jesu sein, so wie man es für sich selber gut finde. Natürlich kann ich Jünger Jesu sein, wie ich will. Diese Christenheit betrügt sich selber sehr. Ihr Jesus ist nicht der Herr Jesus Christus, der die Predigt zu der Volksmenge in Lukas 14 gehalten hat. Nebst Lukas 14, 26 bis 33 haben wir zwei andere entscheidende Stellen zum Thema echte Gotteskindschaft und Jüngerschaft im Lukas-Evangelium behandelt. Und mit der heutigen Stelle können wir klar und deutlich wissen und verstehen, wie wir vom Wollen zum Können gelangen. Ich lese Lukas 13, 23 und 24. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Viele werden wollen, steht hier, nämlich eingehen durch die enge Pforte zum ewigen Leben, aber es nicht können. Und noch die andere Stelle, Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Auch hier müssen wir anfügen: Viele wollen ihm nachfolgen, seine Jünger sein, aber sie können es nicht. Und hier in Lukas 14 legt der Herr 3 sich steigende Bedingungen und Kosten vor, ohne die niemand sein Jünger sein kann, ohne die niemand dazu fähig ist. Vers 26: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wir könnten es auch so formulieren: Wir können nicht seine Jünger sein, wenn wir irgendetwas in unserem Leben mehr lieben als ihn, wenn irgendetwas in unserem Leben ihm und seinem Willen Konkurrenz macht. Dem Dienst für ihn oder der Hingabe an ihn Konkurrenz macht. Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir nicht andauernd täglich unser Kreuz tragen, das heißt unser hässliches Ego verurteilen und an seinen Platz im Tod halten, so können wir nicht seine Jünger sein. Mein Kreuz zu tragen heißt auch, ich bin wie ein Ausgestoßener, zum Tode Verurteilter, als Gläubiger in dieser Welt. Ich rechne täglich damit, dass ich gekreuzigt bzw. getötet werden könnte. Mache mich täglich bereit dazu und wandle entsprechend. Genau das predigt Paulus nämlich in 1. Korinther 15, 29 bis 32. Und so sagt also der Herr Jesus in diesem Vers, wer nicht eine solche Haltung, einen solchen Lebensstil einnimmt, kann nicht mein Jünger sein. Und nun noch die weitere Steigerung und Höhepunkt der Bedingungen und Kosten der Jüngerschaft in Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wir müssen allem entsagen. Uns von allem trennen, was wir sind und haben. Sonst können wir nicht seine Jünger sein. Kann man ganz wenig vom Ego behalten? Ein bisschen vom Ansehen und guten Ruf. Ein bisschen von den eigenen Plänen und Wünschen. Einen kleinen Teil vom Besitz, den man sich ja selber erarbeitet hat. Nein, der Herr Jesus Christus sagt klar und deutlich, wer so denkt, kann nicht mein Jünger sein. Kann auch nicht denken, er sei trotzdem auf dem Weg zur himmlischen Herrlichkeit. Diese Predigt des Herrn Jesus müsste uns alle verzweifeln lassen. Wenn wir nicht wissen dürften aus dem Wort Gottes, was rettender Glaube bzw. ausharrender Glaube ist, ich hoffe, ihr erinnert euch an die Abkürzung SUBV, Sündenerkenntnis, Unterwerfung, Buße und Vertrauen auf den Herrn Jesus allein. Wir müssten verzweifeln, wenn nicht diese zwei erklärenden Gleichnisse zwischen Vers 27 und 33 eingefügt wären. Wenn wir nicht verstehen könnten aus dem Wort Gottes, was der Schlüssel ist vom Wollen zum Können. Ja, das Wollen ist die Grundvoraussetzung. Niemand wird gegen seinen Willen gerettet werden und in der ewigen Herrlichkeit sein. gegen seinen Willen durch die enge Pforte hindurch zur Wiedergeburt kommen. Gegen seinen Willen Christus nachfolgen oder Jünger Jesu sein. Aber das Wollen, die Bereitschaft für diese Dinge, genügt nicht. Damit ist noch nicht garantiert, dass wir auch können, dass wir auch fähig sind, nämlich durch die enge Pforte eingehen, dem Herrn nachfolgen und sein Jünger sein. Das Entscheidende ist, sowohl für den rettenden und ausharrenden Glauben als auch für die Befähigung zur Jüngerschaft. Das Entscheidende ist unsere Kapitulation vor Gott. Nur wenn wir vor dem Herrn kapitulieren, man könnte auch sagen, vor ihm zusammenbrechen und zugeben, dass wir nichts selber vermögen, dass unsere eigene Frömmigkeit und Gerechtigkeit, unser eigener geistlicher Eifer völlig unbrauchbar sind, um Jünger Jesu zu sein. Nur dann wird er uns befähigen, seine Jünger zu sein. Diese Kapitulation ist nicht einmalig, wie auch der echte Glaube, der rettet und ans Ziel bringt, nicht einmalig ist, sondern andauernd. Und wenn wir versagen in dieser Haltung der Kapitulation vor dem Herrn und uns ungebührlich selber wieder erheben, dürfen wir Buße tun und seine Vergebung empfangen. In Vers 28 bis 30 wird beschrieben, wie es ist, wenn ein Mensch nicht kapituliert vor dem Herrn und meint, er schaffe es, die Bedingungen zu erfüllen, die Kosten der Jüngerschaft selber aufzubringen. Ich lese Lukas 14, 28 bis 30. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Gerade mal bis zum Spatenstich oder vielleicht bis zum Fundament ist dieser Mensch gekommen. Dann war Ende Feuer. Was für ein kläglicher Jünger, sogar eine Schande für den Namen Jesu. Er war überzeugt, er vermöge es selber, sein Glaubensgebäude als Jünger Jesu zu bauen. Er habe die Mittel dazu, die Ausdauer, die Entschlossenheit, das Wissen, die geistliche Überzeugung und den nötigen Eifer. Wie gut, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen und seine Jünger sein wollen. Wie gut, wenn wir uns dann Zeit nehmen und die Bedingungen der Nachfolge genau studieren, die Kosten der Jüngerschaft, wie sie uns in Vers 26 und 27 und 33 aufgelistet werden. Wenn wir diese Kosten genau studieren und verinnerlichen. Dann werden wir vor ihm niederfallen, mit allem eigenen Vermögen vor ihm zusammenbrechen, uns von allem eigenen vermeintlichen Vermögen trennen, von allen eigenen Ansprüchen und Rechten. Und wir werden in dieser Haltung vor ihm bleiben und uns nicht wieder in eigener Anmaßung erheben wollen vor ihm. Haben wir dieses entscheidende Prinzip der Kapitulation vor dem Herrn der Gemeinde verstanden, liebe Geschwister? Nur so kommen wir vom Wollen zum Können. Nur so werden wir fähig, Jünger Jesu zu sein. Zu seinen Kosten und Bedingungen, nicht mehr zu unseren eigenen. Noch eindrücklicher erklärt uns dies das zweite Gleichnis. Ich lese Vers 31 und 32, eigentlich bis 33. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Zuerst müssen wir wissen, wer die zwei Könige sind. Der erste König, der den anderen angreifen will, ist der Mensch. Jeder natürliche Mensch ist durch die schreckliche, arrogante Sünde in ihm sein eigener König. Sein hässliches Ego schwingt sich auf zum König und will ausziehen in den Krieg gegen wen? Gegen Gott. Gegen den Herrn. Auch jeder Gläubige, der sich dazu verführen lässt, in seiner eigenen Kraft, in seiner Selbstüberzeugung Gott zu dienen und dem Herrn Jesus nachzufolgen, erhebt sich gegen den Herrn und muss früher oder später kläglich scheitern. Es ist also keine Frage, wer der zweite König ist. Derjenige mit der großen Übermacht. Es ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Er allein hat alle Macht und alle Kraft. Und er lässt sich von niemandem zum Kräftemessen herausfordern. Erst recht nicht von seinen gläubigen Kindern. Es gibt keinen Frieden mit Gott ohne völlige Unterwerfung und Kapitulation vor ihm. Er bestimmt die Bedingungen und er stellt die Kosten und er gibt alle nötige Kraft zur Nachfolge und Jüngerschaft dem, der vor ihm kapituliert. Das heißt, demjenigen, der allem Eigenen entsagt, allen eigenen Bedingungen und Anstrengungen in der Jüngerschaft und im Dienst für den Herrn entsagt. Demjenigen, der um die Friedensbedingungen bittet. Gesegnet ist die Gemeinde, die aus unvollkommenen, veränderungsbedürftigen Gliedern besteht, die in einer Haltung der Kapitulation vor dem Herrn leben und die dadurch vom Herrn befähigt werden, seine Jünger zu sein. Sie werden in dieser Haltung mehr und mehr umsetzen können vom Willen des Herrn in ihrem Leben. Welch ein Segen werden sie sein für die Gemeinde in dieser Haltung der Kapitulation und des Zerbruchs. Von ihrem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen und nicht bitteres Wasser, welches Unheil anrichtet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wirke du mit deiner Gnade und deinem Heil doch weiter unter uns. Öffne du doch einem jeden von uns die Augen und das Verständnis für deine Bedingungen und die Kosten der Jüngerschaft. Herr, öffne doch jedes Herz, so dass wir mit dem richtigen Verständnis und mit Dankbarkeit vor dir kapitulieren und alle eigenen Anstrengungen unterlassen. Wir können dir nicht aus eigener Kraft nachfolgen, aber wir wollen dir nachfolgen und dienen, treuer Herr. Wir wollen dich lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken und unserer ganzen Kraft. Herr, gib, dass wir uns doch bald wieder versammeln können, als geläuterte Gemeinde, und lass doch deinen Namen und deine Heiligkeit wohnen unter uns. Amen.